Lob und Dank sei dem Herrn. Aus allen Völkern, Sprachen und Nationen ruft der Herr sein Volk. Ich weiß nicht genau, ob der Bruder in Punjabi gebetet hat oder in Urdu. Es gibt ja so viele Sprachen und man versucht, wenigstens die eine von der anderen unterscheiden zu können. Wenn ich im Lande bin, kann ich es einigermaßen. Dann weiß ich in etwa, wo ich bin und kann taxieren, was da gesprochen wird. Lob und Dank sei unserem Gott. Wie schön ist, dass wir noch zusammenkommen können. Gottes Wort rein und klar hören dürfen. Nichts hinzufügen brauchen, nichts davon wegnehmen, nichts deuten, nichts von selber tun, sondern kommen, damit Gott wirken kann. Durch sein Wort, durch das Blut und durch den Geist. Welch eine Gnade! So viele in dieser Zeit möchten Gott so gern helfen, nachhelfen, die Sache Gottes beschleunigen, weil sie in Ungeduld geraten. Aber die Heilige Schrift lehrt uns gerade dieses eine Wort ganz besonders, wenn es um die letzten Tage geht. Geduld tut euch Not, dass ihr nach Erfüllung des göttlichen Willens das verheißene Gut erlangt. So steht's im Hebräer. Und Jakobus schreibt im 5. Kapitel, dass wir uns die Geduld und das Standhafte ausharren Hiobs zum Vorbild nehmen sollen. Wir warten auf Früh, auf Spätregen. Wir warten auf die Belehrung. Wir haben sie bekommen. Wir warten auf den Spätregen, der die ausgestreute Saat hervorbringen soll. Und wir möchten nur, dass Gott zu seinem Recht kommt und dass er das, was vor ihm einst bestehen kann, in uns allen aus Gnaden wirken könnte. Wir wollen das ein für alle Mal begriffen haben, dass kein Mensch mit eigenen Werken vor Gott bestehen kann. Nur wer das allumfassende Gnaden- und Erlösungswerk Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn, für sein Leben als gültig, als rechtskräftig auf- und angenommen hat, wird die Chance haben, vor dem Herrn zu bestehen. Möge er uns stille machen, auch in dieser Vormittagsstunde, wie wir gesungen haben und wie es auch in Jesaja im 30. Kapitel in Vers 15 steht, denn so hat Gott, der Herr, der Heilige Israels, gesprochen, durch Umkehr und Ruhe halten werdet ihr gerettet werden, im Stille sein und Vertrauen besteht eure Kraft. Soweit dieses teure und heilige Wort, das anschließend hier geschrieben steht, aber ihr habt nicht gewollt, das soll auf uns nicht zutreffen. Deshalb wollte ich es gar nicht lesen. Ich glaube, wir sind hier, weil wir wollen. Sieh, wir wollen, Herr, du weißt, wandel nur nach deinem Geist. Und wir wissen, die Leitung des Geistes Gottes wird immer in den Schranken des Wortes Gottes sein. Es gibt so viele fromme Sprüche. Einen hörte ich vor einigen Tagen. Das sagt eine teure Schwester am Telefon. Ich habe nun so viele Predigten, die übersetzt worden sind, gelesen. Aber von jetzt ab möchte ich nur noch der Leitung des Geistes folgen. Und ich fragte natürlich, was meinst du damit? Hast du es bis jetzt noch nicht getan? Und sie sagt, es ist mir alles zu viel. Ich möchte jetzt nur noch die Bibel lesen und mich vom Geiste Gottes lehren lassen. Wie schön klingen solche Worte und wie weit sind sie von der göttlichen Realität entfernt. Hat nicht Gott seine Knechte und seine Propheten früh und spät gesandt? Hat nicht der Geist Gottes sie erleuchtet, inspiriert und durch sie geredet? Die Leitung des Geistes führt nicht rechts und links an dem, was Gott tut, vorbei, sondern führt uns in das, was Gott tut, hinein. Es gibt nichts Schlimmeres, als dass Menschen sich durch fromme Sprüche und Einbildungen selber betrügen. Gott hat immer Menschen gehabt, deren Lippen er salben, die er erleuchten, die er senden, die er gebrauchen konnte, um sein Wort zu offenbaren und seinen Willen kundzutun. Ihr wisst ganz genau, dass wir an dieser Stelle keinen Menschenkult begehen. Davon möchten wir so weit entfernt sein wie der Osten vom Westen. Aber das eine sagen wir sehr klar und deutlich: Wir würden es nicht wagen, an dem vorbeizugehen, was Gott für unsere Tage verheißen und was er in diesen Tagen getan hat und noch weiterhin tut. Davon gibt's ja genügend und wir möchten über keinen urteilen, aber ein Gleichgewicht möchten wir haben und erkennen, dass ein Dienst eines Paulus und eines Petrus und eines Jakobus und eines Johannes und alle, die von Gott gesandt waren. Und wir schließen Bruder Brenhem da nicht aus, sondern mit ein. Er war ein Mann von Gott gesandt, mit einer Botschaft Gottes, die schon im Worte Gottes enthalten ist, die aber verborgen war. Sie ist geoffenbart worden und dem Volke Gottes mitgeteilt worden. Wir schämen uns dessen nicht, im Gegenteil, wir sind sehr dankbar dafür. Aber wir verherrlichen kein Gefäß, sondern geben dem, der alle Gefäße formt und der sie füllt und der durch sie redet, allein die Ehre. Was wäre das schönste Gefäß, wenn es nicht gebraucht worden wäre, wenn es leer geblieben wäre? Ein Liederdichter singt: Nur Gefäße, heilger Meister, doch gefüllt mit deiner Kraft. Gott hat Gefäße, die er füllen, die er gebrauchen, die er segnen und die er zum Segen setzen kann. In dem Wort des Propheten Jeremia, das wir mitgelesen haben, steht ja so wunderbar geschrieben: Du großer, starker Gott, dessen Name Herr der Herrscharen ist, groß an Rat, mächtig an Tat, du, dessen Augen offen stehen über allen Wegen der Menschenkinder, damit du einem jeden nach seinem Wandel und nach den Früchten seines Tun vergiltst. Du hast Zeichen und Wunder im Land Ägypten und bis auf den heutigen Tag sowohl an Israel als auch an den Menschen gewirkt und dir dadurch einen Namen gemacht, wie es heute klar zutage liegt. Ihr Lieben, hier fällt uns auf, dass Gott nicht nur einmal, sondern der Prophet sagt, bis auf den heutigen Tag. Und das liegt mir am Herzen, dass wir wahrheitsgemäß sagen könnten, bis auf den heutigen Tag, dass dieser heutige Tag zur Ehre Gottes gereichen könnte, dass dieser Tag in deinem und in meinem Leben für die Ewigkeit zählen könnte, bis auf den heutigen Tag. Möge jeder Tag ein heutiger Tag sein, an dem Gott im Leben seines Volkes Großes tun kann, groß an Rat und mächtig an Tat. Du, dessen Augen offen stehen über den Wegen der Menschenkinder. Auch heute, an diesem Tage, schaut Gott auf uns herab. Er sieht uns, er kennt uns, er weiß, wie wir es meinen. Vor ihm ist alles enthüllt, vor ihm liegt alles offen da. Einerseits könnten wir dabei erschrecken, andererseits können wir neuen Mut fassen und wissen, Gott kümmert sich um uns, Gott sorgt sich um uns, denn er hat einen teuren Preis in Jesus Christus, unserem Herrn, bezahlt. Nicht das Blut der Tiere, sondern das Blut des Lammes Gottes ist geflossen, und unser Herr ist mit seinem eigenen Blut in das himmlische Heiligtum eingegangen, und das Blut ist noch heute auf dem Gnadenthron. Wir wissen, manche lehren, dass das Blut nicht mehr auf dem Gnadenthron wäre. Ihr Lieben, wenn dem so sein würde, dann brauchten wir heute nicht mehr hier zu sein, das Wort zu betrachten oder zu beten. Unsere Gebete dringen nur vor Gott, solange das Blut der Versöhnung für uns spricht, solange der Herr unser Fürsprecher sein kann beim Vater. Wenn die Gnadenzeit vorüber sein wird, verwandelt sich der Gnadenthron in den Gerichtsthron, und dann brechen die Gerichte Gottes auf diese Erde herein. Wir distanzieren uns ganz bewusst von allen Spekulationen, von allen Deutungen des Wortes und glauben, was die Heilige Schrift sagt. Derselbe Jesus wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel auffahren sehen. Ein anderes Telefongespräch mit einem Bruder im europäischen Ausland hat mich auch betrübt. Ihr wisst, es gibt Menschen, die lieben die Brüder so von Herzen, innig mit der Liebe Gottes. Und wenn man dann von besonderen Freunden auch noch hören muss, ja, Christus ist doch jetzt schon hier als das geoffenbarte Wort. Ihr Lieben, wir wollen gar nicht auf all diese Einzelheiten eingehen. Dafür ist uns die Zeit zu schade. Aber der Schmerz ist zu groß, als dass man über all solches hinweggehen kann? Haben wir nicht gewusst oder nicht gelesen, dass der Herr einem Saulus auch in der Feuersäule erschien und dass er ihm auch alles geoffenbart hat und dass er sagen konnte, nun könnt ihr meine Vertrautheit mit dem Geheimnis Christi erkennen. Aber damit war der Herr immer noch in der Herrlichkeit, konnte sich aber vorübergehend auf Erden offenbaren und trotzdem, trotz des geoffenbarten Wortes, war keine Rede von der Wiederkunft des Herrn, sondern Paulus schreibt ja an die Gemeinde, an die Thessalonicher, lasst euch von niemand in Unruhe versetzen, als sei der Tag des Herrn schon da. Ob es eine Offenbarung ist, ob ein Brief, was immer es da sein mag, sondern er gibt ihnen Auskunft, wie es vonstatten gehen wird und welche Dinge vorher erfüllt sein müssen. Wenn wir für etwas Grund haben, Gott zu danken, dann dafür, dass er uns erstens bei klarem Verstande erhalten hat, zweitens, dass er uns in seiner Gnade erhalten hat, drittens, dass er uns in seinem Worte erhalten hat, und im Glauben wage ich zu sagen, er wird es bis ans Ende tun. Es muss am Ende eine Brautgemeinde geben, die in seinem Worte ist und wiederum in der das Wort Gottes ist. Haben wir es nicht begriffen, dass am Anfang das Wort war, aber dass dann der Feind kam und dieses Wort nahm und es nur ein wenig deutete und es war nicht mehr das Originalwort, es war die Deutung und in dieser Deutung war der Tod, der Stachel des Todes war darin, die Übertretung folgte und damit der geistliche Tod und dann auch der leibliche Tod, die Trennung von Gott. Wenn all die Auslegungen nicht den geistlichen Tod und die Trennung von Gott in sich bergen würden, brauchten wir keine Zeit darüber zu verlieren. Dann könnten wir jeden laufen lassen, wohin er will. Aber man muss ja die Heilige Schrift ernst nehmen und die Wege Gottes von Anfang an betrachten. Und es gibt eine Predigt, die Bruder Brenham von Herzen gern halten wollte, mit dem Titel »Der Pfad der Schlange«. Und wenn wir dann zum Garten Eden zurückgehen und sehen, wie der Feind in der Schlange kam, eine schöne Unterhaltung führen konnte, um die ersten Menschen, zunächst Eva und dann über Eva auch Adam, vom Worte Gottes wegziehen konnte. Und das war seine Strategie von Anfang und ist es bis ans Ende. Gott hat uns sein Wort nicht geoffenbart, dass wir irgendwo stehen bleiben und der Deutung zuhören, sondern dass wir das Wort in Reinheit und Heiligkeit aufnehmen und abwarten, bis es dem Herrn gefällt, es zu offenbaren und zu verwirklichen. Lasst uns im Kolosser 1 noch weiter lesen, im Anschluss an das, was wir gestern Abend bereits betrachtet haben, von Vers 14. In diesem haben wir die Erlösung, nämlich die Vergebung der Sünden. Er ist ja das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde ist. das Sichtbare wie das Unsichtbare, mögen es Throne oder Herrschaften, Mächte oder Gewalten sein, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen worden. Und er ist vor allem und alles hat in ihm seinen Bestand. Ist das nicht wunderbar? Im Johannesevangelium, im ersten Kapitel steht ja geschrieben, das Licht kam gerade in die Welt und die Welt ist durch ihn geschaffen worden, aber sie hat ihn nicht erkannt. Wie froh und dankbar können wir sein, dass wir den Spuren der göttlichen Offenbarungen von Anfang an folgen können. Gott ist seinem Wesen nach Geist, hat sich aber in sichtbarer Gestalt in der Geistleiblichkeit als der Logos, als der Jahwe im Alten Testament geoffenbart. Im Neuen kennen wir ihn als Jesus, als Herrn, als Sohn. Gott hat sich nicht vermehrt, er hat sich lediglich in verschiedener Weise geoffenbart, um seinen großen Heilsplan verwirklichen zu können. Oh, das könnte uns auf unser Angesicht werfen, wenn wir darüber nachdenken, dass Gott Wege und Mittel gefunden hat, trotz dieser Unterbrechung, die am Anfang verursacht wurde, seinen ewigen Ratschluss zu verwirklichen. Wie schön, dass wir wissen, Gott ist ein ewiger Gott, sein Reich ist ein ewiges Reich, sein Vorhaben und Plan ein ewiges Vorhaben, ein ewiger Plan. Die zeitliche Unterbrechung kann doch die Erhabenheit Gottes nicht in Frage stellen. Können menschliche Versagen der Kraft Gottes standhalten? Nein, Gott hat alles mit einkalkuliert. Jemand fragte mich, ja, warum musste das alles so sein? Das Wort warum gefällt mir gar nicht so gut. Ich wünschte, das gäbe es gar nicht. Denn wer kann darauf antworten? Bruder Brenim sagte, in Gott waren verschiedene Eigenschaften. Seine Liebe war da, die kund werden wollte. Er war Retter, er war Heiler, er war Erlöser. Aber all diese Eigenschaften hätten nicht offenbar werden können, wenn nicht etwas verloren gegangen wäre und. Ihr kennt ja all diese Ausführungen. Gott wirkt alles nach dem Vorsatz seines Willens und wir können uns nur in diesen göttlichen Willen und in dieses göttliche Vorhaben hineinfügen lassen, nüchtern bleiben, Gottes Wort von Herzen glauben. Und damit auch das ein für allemal sichergestellt ist, wir glauben daran, dass alles, was Bruder Brenim gesagt hat, aus der Bibel entnommen wurde und uns wieder in die Bibel zurückführt. Es gibt nicht zwei Dinge, es gibt nur eine Sache Gottes. Und ich war sehr erstaunt festzustellen, dass Menschen, die sich so geistlich dünkend über allem stehen, sich plötzlich ertappen müssen, dass sie noch weniger als menschlich gedacht haben. Es gibt wohl einen Ausspruch Bruder Brenhams, da spricht er über die Ernte und er zählt die Monate wohl auf und fragt, wird die Ernte im Januar, Februar, März, April, Mai, Juni und so weiter eingebracht oder wird sie im Juli eingebracht. Und da haben sich Brüder sofort geistlich gedüngt über die Sache gestürzt. Und gesagt, seht ihr, der Prophet hat's doch gesagt, es wird im Juli sein, nicht im Januar, nicht im März, nicht im April. Hier, der Prophet hat's gesagt. Oh, da geht einem der Hut hoch, auch wenn man ihn gar nicht aufhat. Da fehlen einem die Worte und dann könnte man im heiligen Zorn reinschlagen und sagen, Menschen, ihr seid doch arm, ihr seid verblendet. Wir richten hier nicht, aber wir sagen es nur deshalb, weil so viel Not angerichtet wird, indem man versucht, Aussprüche zu nehmen, sie zu vergeistlichen, sie zu deuten. Dank sei Gott noch einmal, das sagen wir nicht aus Erhebung, sondern aus innerer Dankbarkeit, dass wir nichts deuten müssen, sondern abwarten, bis die Ernte kommt, bis der Mähdrescher, von dem Bruder Brenhim ja besonders in den 65er Predigten ganz deutlich gesprochen hat, bis die Ernte voll und ganz eingebracht wird, noch steht sie draußen. Davon bin ich zumindest überzeugt. Weiter steht hier im Kolosser 1 von Vers 18, ferner ist er das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, er, der in allen Beziehungen den Vorrang haben sollte. Ja, er ist das Haupt der Gemeinde. Wenn man da in 1. Korinther im 11. Kapitel nachlesen würde, da steht, Gott ist das Haupt Christi, das Haupt Christus ist das Haupt der Gemeinde und es geht dann so weiter. Aber die Frage ist, haben wir dem Herrn seinen Platz als Haupt eingeräumt? Vor einer solchen Bibelstelle sollte man fast aufstehen und sagen, Herr, haben wir dir als dem Haupt deines Leibes, haben wir dir als dem Bräutigam unserer Seele, haben wir dir, der du uns so teuer erkauft hast, den ersten Platz eingeräumt, haben wir dich als Haupt anerkannt, hast du das Sagen über uns, kannst du über uns verfügen, über alles, was wir sind und haben. Ferner ist er das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Ihr Lieben, wollen wir es ruhig aussprechen? Alle, die wirklich zu dem Leibe Christi gehören und durch einen Geist zu diesem Leibe getauft worden, werden sich Christus als dem Haupt untergeordnet haben und alle anderen werden ihre eigenen Wege gehen. Dann wird auch die biblische Ordnung der Gemeinde wiederhergestellt sein. Dann werden wir die Dienste offenbar sehen in der Gemeinde Jesu Christi, wenn er als das Haupt über jedes Glied verfügen kann, wenn sich alle ihm unterordnen und seinen Leib bilden, seine Gemeinde, wie er es hier in diesem Wort sagt. Er sollte in allen Beziehungen den Vorrang haben, den ersten Platz sollte er haben. Wann hat er ihn? In Worten mögen wir es manchmal sagen, wie aber sieht es in der Tat aus? Dann wird hier von der Versöhnung gesprochen, Vers 19 ist es wohl, denn es war der Ratschluss Gottes, in ihm die ganze Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, nachdem er durch sein am Kreuz vergossenes Blut Frieden gestiftet hat.
durch ihn sowohl das, was auf der Erde, als auch das, was in den Himmeln ist, zu versöhnen. Es ist eine völlige Versöhnung geschehen durch das Kreuz von Golgatha. Liebes Herz, lass es dir von Gott aus sagen, die Zeit ist da, wo wir nicht nur von all diesen Dingen hören, sondern wo wir sie glauben und erleben müssen. Wir kommen doch nicht zum Gottesdienst, um hier über die Verheißungen Gottes informiert zu werden. Wir kommen doch zum Gottesdienst, damit die gegebenen Verheißungen durch uns zur Erfüllung kommen können. Wir wissen doch, was im Worte Gottes geschrieben steht. Wir sind doch keine Neulinge im Reiche Gottes. Aber bis jetzt hat es den Anschein, als kommen wir alle schön zusammen und mit ganzer Aufmerksamkeit hören wir die Worte Gottes und die Verheißungen Gottes und meinen dann, nun, das ist ja schön und denken, das sei alles. Nein, das ist der erste Teil. Der zweite Teil gehört dazu, nämlich, dass Gott das Wort, das wir hören, an Ort und Stelle an dir und an mir erfüllen kann. Nur dann hat es ausgerichtet, wozu er es gesandt hat. Sonst können wir unser Leben lang hören und kommen nicht in den Besitz dessen, was Gott uns zugesagt hat. Dann bleiben die Verlorenen verloren und alles andere bleibt beim Alten. Aber wenn wir glauben können, dass wir zum Gottesdienst kommen, nicht um immer wieder neu zu hören und zu hören. Das auch, aber nicht nur um zu hören, sondern Gott zu erleben. Dass aus der Predigt der Glaube kommt und dass der Glaube Gott bei seinem Worte nehmen kann. Und dass wir nicht unverrichteter Dinge von dannen gehen, sondern es Gott gestatten, dass sein Wort bestätigt wird und nicht leer zurückkommt, sondern ausrichtet, wozu er es gesandt hat. Von Vers 21 steht etwas Wunderbares. Auch euch, die ihr einst Gott entfremdet und feindlichen Sinnes in euren bösen Werken waret, jetzt aber hat er euch in seinem Fleisches Leibe durch seinen Tod versöhnt, um euch als heilig, untadelig und unanklagbar vor ihn zu stellen. Insofern ihr im Glauben fest gegründet und unerschütterlich beharrt, und euch nicht von der Hoffnung abbringen lasst, die in dem Evangelium beschlossen liegt. Dieses habt ihr vernommen. Es ist ja in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel verkündigt worden. Und ich, Paulus, bin ihr Diener geworden. Ihr Lieben, auch hier werden kostbare Gedanken zum Ausdruck gebracht. Unser Herr ist als Sohn Gottes im Fleischesleibe offenbar geworden. Er kam in einen Leib, wie wir ihn tragen, wurde am achten Tage beschnitten nach dem Gesetz und an Gebärden als Mensch erfunden. Er hat nicht von oben auf uns herabgeschaut, um uns weiter zu verurteilen. Er kam, erniedrigte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an um für uns an unserer Stadt dort den Preis zu bezahlen und unseren Platz einzunehmen, damit wir aus dieser vergänglichen Fleischeshülle heraus erlöst werden könnten, um dann in die Geistleiblichkeit zurückzukehren, in die der Mensch ja hineingehört von Anfang an, als er im Bilde Gottes gestaltet wurde. Das kann jeder aus 1. Mose 1 und 1. Mose 2 ersehen. In 1. Mose 1, 26 steht, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Und im 1. Mose 2 von Vers 4 steht dann, und Gott der Herr hat den Menschen aus Erde geschaffen. Gott war damals in 1. Mose 1 nicht aus Erde. Gott war in der Geistleiblichkeit, und so war Adam geschaffen worden. Und Eva war dann in Adam drin. Dann wurde Adam in eine Fleischeshülle gelegt, und dann wurde Eva aus ihm herausgenommen. Welch ein wunderbares Bild. Paulus spricht in Epheser 5, ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Die Gemeinde war in Christo, aber erst als er in die Fleischesgestalt kam, ist die Braut aus ihm herausgenommen worden. Und das geschah am Kreuz auf Golgatha. Fleisch von seinem Fleisch und Gebein von seinem Gebein. Wie groß ist Gott, wie herrlich sein Ratschluss, wie wunderbar seine Wege mit seinem Volke. Und er meint es gut mit uns. Wenn man manchmal die Darlegungen all der Theologen liest, oh, dann wird's einem weh ums Herz. Sie haben nicht begriffen, dass es nicht darum geht, Gottes Wege und Offenbarungen verstandesmäßig darzulegen, sondern darum, dass Gott seinen eigenen Ratschluss verwirklichen wollte und es auch tut. Jetzt aber, so steht hier, hat er euch in seinem Fleischesleibe durch seinen Tod versöhnt, um euch als heilig, untadelig, unanklagbar vor ihm darzustellen. Mit diesem Wort stimmt das überein, was in Römer 8 von Vers 28 geschrieben steht. Man kann die Verse alle getrost herunterlesen. Und dann kommen wir zu dem Ausspruch, wer will die Auserwählten Gottes anklagen? Christus ist hier, der sie gerechtfertigt hat. Ihr Lieben, das Werk Gottes ist ein vollkommenes Werk. Niemand braucht da etwas hinzuzufügen. Er hat uns versöhnt, unsere Schuld gesühnt, vergeben, Gnade geschenkt, hat uns gleichzeitig als heilig, untadelig und unanklagbar vor ihm dargestellt. Wer kann das fassen, wenn wir auf uns schauen, wie viel Versagen, wie viel Not, welch ein Jammer, welch ein Elend. Und dann hören wir das Wort Gottes. Wir kennen von jetzt ab also niemanden mehr nach dem Fleische, sondern nach dem Geiste. Wir schauen nicht mehr auf dem, was Satan, Menschen und wir getan haben. Wir schauen auf das, was Gott in Christo für uns und an uns getan hat. Und wir dürfen uns im Glauben als eine weiß gekleidete Schar, als die Begnadigten, als die Auserwählten, als diejenigen, die der Herr dazu bestimmt hat, sein Angesicht zu schauen, schon in der Herrlichkeit sehen. Wichtig ist, dass diese Worte in unserem Leben göttliche Realität werden. Und der Glaube, so stellen wir fest, ist immer wieder gefordert. Und hier steht, sofern ihr im Glauben fest gegründet und unerschütterlich beharrt und euch nicht von der Hoffnung abbringen lässt, die im Evangelium beschlossen liegt. Also nicht eine Hoffnung, die auf irgendwelchen beweglichen Füßen oder Fundamenten stehen könnte, abhängig von diesem und jenem, sondern unabhängig von allem. Gott hat das Erlösungswerk majestätisch getan und seine Gemeinde vollendet, und wir werden das Angesicht des Herrn schauen. Wir haben eine berechtigte Hoffnung, an der wir im Glauben festhalten, in dem Glauben, der im Evangelium Jesu Christi beschlossen liegt. Nicht in Gefühlen, nicht von Umständen abhängig, sondern eine Sache, die felsenfest ist. Und im Hebräerbrief lesen wir es, dass wir einen Vorhang haben, einen Anker haben, der hinter den Vorhang reicht. Was war hinter dem Vorhang? Der Gnadenstuhl. Da war die Bundeslade. Da ging der hohe Priester einmal im Jahr hinein, um Sühne für sich und für das Volk zu bewirken. Und der Vorhang zerriss. Und Jesus Christus, der hohe Priester, ist mit seinem heiligen Blute ein für allemal in das himmlische Heiligtum eingegangen. Wenn wir dann in der Offenbarung lesen, und ich sah die Bundeslade geöffnet. Oh, ihr Lieben, was hat Gott uns alles geschenkt durch die prophetische Offenbarung seines Wortes und seines Willens in dieser Zeit? Wir sind nicht mehr im Vorhof. Wir haben die Gnade erkannt und der Herr hat uns in das Allerheiligste hineingenommen. Wir wissen doch, was im Vorhof geschah. Wir wissen, was im Heiligtum getan wurde. Ja, da war der Leuchter, da wurden Schaubrote aufgelegt, da ging manches vor sich, aber im Allerheiligsten sprach nur einer. Und das war Gott. Dort waren die Cherube, die einander ihre Flügel anstießen über dem Gnadensitz. Da sprach Gott, da antwortete Gott. Da waren keine Argumente, da wurde nichts vorgetragen, da wurde nur das Blut der Versöhnung dargebracht. Und Gott gab die Antwort dem hohen Priester, und er kam heraus und brachte sie dem Volk. Ihr Lieben, Jesus Christus ist unser hoher Priester. Er hat sich Gott geopfert. In seinem Blute ist die Versöhnung und die Erlösung. Und er ist auferstanden von den Toten und hat uns die göttliche Antwort gebracht. Ihr seid erlöst. Ihr seid gerechtfertigt. Eure Schuld ist vergeben. Mein Blut ist für euch geflossen. Ihr seid frei. Ihr seid begnadigt. Wir haben die göttliche Antwort bekommen durch Jesus Christus, unseren Herrn. Hier steht dann, ich möchte es noch einmal lesen, um euch als heilig, untadelig und unanklagbar vor ihm darzustellen. Insofern ihr im Glauben festgegründet und unerschütterlich beharrt und euch nicht von der Hoffnung abbringen lasst, die im Evangelium in der Heilsbotschaft beschlossen liegt. Diese Heilsbotschaft, dieses Evangelium habt ihr vernommen. Sie ist ja in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel verkündigt worden, und ich, Paulus, bin ihr Diener geworden. Wir wissen und haben es schon vorhin gesagt, Gott hat seine Knechte früh und spät gesandt. Und worauf war ihr Augenmerk gerichtet? Womit waren sie beschäftigt? Nicht mit einem eigenen Programm, sondern von Gott gesetzt, mitten in das Programm Gottes hineingestellt. Sie selbst hatten Anteil an dem, was Gott getan hat, und alle anderen, die ihr Wort, das heißt Gottes Wort, aus ihrem Munde gehört haben. Wer kann von uns begreifen, dass schon die Propheten im Alten Testament Söhne Gottes genannt wurden, ja Götter genannt wurden, nicht leblose Götzen oder Menschen, mit denen man Götzendienst getrieben hätte, sondern Götter. Und das Schöne ist, der Herr selber hat es gesagt. Es steht dort, so hat der Herr gesprochen, ihr seid Götter. Was war es? Es kam etwas Göttliches in ihr Leben hinein. Das Wort Gottes kam in ihre Seele. Sie wurden vergöttlicht. Nehmt dieses Wort nicht auf die Waagschale. Sie bekamen Anteil an der göttlichen Natur. Sie haben das Wort, das an sie erging, geglaubt. Und deshalb konnte der Herr sagen, ihr seid Götter und Söhne des Höchsten allesamt. Schon im Alten Testament. Oh, Halleluja. Preis sei unserem Gott, hoch erhaben. Und wir sehen die Brücke zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Und Jesus nimmt in Johannes 10 Bezug auf das alttestamentliche Wort und sagt, wie könnt ihr mich verdammen, wenn ich gesagt habe, dass ich der Sohn Gottes bin, wenn schon den Alten, an die das Wort Gottes erging, gesagt wurde, ihr seid Götter und Söhne des Höchsten allesamt. Man hat's ihnen nicht angesehen. Wir wissen, was Hebräer 11 über diese Glaubenshelden sagt, durch wie viele Nöte sie gegangen sind, wie viel Spott und Hohn und Missverständnisse und Anklagen sie zu erleben hatten. Unter Entbehrungen, in Schaffällen sind sie dahingegangen, lebten zum Teil in Höhlen, hatten kein Zuhause mehr. Unter Entbehrungen, und die Welt war ihrer nicht wert, denn sie trugen den göttlichen Samen des Wortes für alle Kinder Gottes, die zum Glauben kommen sollten an Jesus Christus, unseren Herrn. Und dann sehen wir, dass manche gemordet, getötet, zersägt wurden und so weiter. Äußerlich hat man ihnen den göttlichen Stand nicht ansehen oder anmerken können, aber innerlich trugen sie das Wort Gottes in ihrem Herzen. Und daher bekamen sie Anteil an der göttlichen Natur. Halleluja, preis sei unserem Gott. Liebes Herz, uns sind die größten und kostbarsten Verheißungen gegeben worden, damit wir Anteil an der göttlichen Natur bekommen. So steht's im Worte Gottes, im 2. Petrus, im 1. Kapitel geschrieben. Uns sind die Verheißungen nicht gegeben, dass wir sie deuten und dass wir darüber reden, bis wir sie zerredet haben und so lange, bis wir nicht mehr glauben können, sondern damit wir Anteil an der göttlichen Natur bekommen. Was war es? Warum haben die Propheten Anteil an der göttlichen Natur bekommen? Weil sie die Verheißungen Gottes über ihre Lippen gebracht und in ihrem Herzen geglaubt haben. Wir hören nun die Worte Gottes, haben Anteil an allem, was Gott je geredet hat. nehmen es in uns auf, bekommen den vollen Anteil an der göttlichen Natur, weil wir die Verheißungen im Glauben aufgenommen haben. Und nicht nur das, wir müssen ihre Verwirklichung erleben. Das sehen wir immer wieder. Simon hatte die Verheißung, dass er vor seinem Tode den Messias sehen würde. Und als die Zeit erfüllt war, wurde er vom Geist in den Tempel geführt und dort nahm er das Resultat der göttlichen Verheißung in seine Arme und sprach: Herr, nun lässt du deinen Knecht in Frieden ziehen, denn meine Augen haben das Heil Gottes gesehen. Was steht von Maria? Selig, die du geglaubt hast, denn dir geschehe nach deinem Glauben. Und ihr kennt ja alle die Geschichte, die sich zugetragen hat. Zuerst war es das Wort der Verheißung. Und dann war jemand da, an den das Wort der Verheißung erging. Und dann wurde das Wort Fleisch. Und Christus wurde geboren. Ihr Lieben, zuerst existieren die Verheißungen Gottes als Wort. Zunächst als Wort der Verheißung. Und dann sucht Gott Menschen, in die er dieses Wort der Verheißung hineinlegen kann. Und sofern wir zu denen gehören, in die das Wort der göttlichen Verheißung für diese Tage hineingelegt werden kann, werden wir zu denen gehören, in denen das Wort Gottes für diese Zeit göttliche Realität werden wird. Halleluja, preis sei unserem Gott, das sind die Wege Gottes. Bis heute, um am Ende zum Anfang zurückzukommen, Herr, wir danken dir für das, was du an Israel und an uns bis auf den heutigen Tag getan hast. Um es neutestamentlich abzustimmen, Herr, wir danken dir, was du auf Golgatha getan, was du im Urchristentum getan und durch diese fast 2000 Jahre. Wir danken dir, was du in unserer Generation getan hast, aber wir danken dir auch für das, was du an uns, unter uns und in uns bis auf den heutigen Tag tust. Halleluja! O Preis sei dem lebendigen Gott! Stellt euch vor, was in uns vorgehen müsste, wenn wir Gott in die Vergangenheit hineinversetzen würden und selber gegenwärtig leer ausgehen müssten. Nein, so ist unser Gott nicht. Er stärkt unseren Glauben, indem er uns all die Dinge zeigt und wissen lässt, die er in der Vergangenheit getan hat. Würden wir uns mit dem Volke Israel befassen? Zuerst war es eine Verheißung, stimmt's? Zuerst eine Verheißung, die Gott dem Abraham gab. Nach 400 Jahren werde ich deine Nachkommen aus dem Lande, in dem sie bedrückt werden, herausholen. Zuerst war es ein Wort der göttlichen Verheißung. Die Jahre vergingen, aber nicht das Wort. Das Wort bleibt in Ewigkeit. Halleluja, preis sei Gott. Und als die Stunde Gottes geschlagen hatte, trat ein Prophet auf. Das war der Weg Gottes. Ein Prophet trat auf mit dem Wort der göttlichen Verheißung für das Volk Israel in jener Zeit. Und schon geschahen große Wunder und Zeichen. Es waren Menschen, die das Wort der göttlichen Verheißung aufnahmen. Und es wurde Realität in ihrem Leben. Halleluja, preis sei Gott. Ihr Lieben, ist es heute anders? Heute ist es genauso. Es waren Verheißungen im Worte Gottes für diese letzten Tage. Und Gott hat all die Worte der Verheißungen auf den Leuchter gestellt. Jetzt ruft er Menschen zusammen. Versammle mir mein Volk, mit dem ich den Bund geschlossen habe beim Opfer. Sie sollen alle meine Worte hören. Halleluja, preis sei Gott. Sie sollen meine Verheißungen zu Herzen nehmen und sie glauben und sollen sehen, ob ich sie vollführe oder nicht. Und wir sagen, Herr, du ewige Wahrheit, du wirst jedes Wort und jede Verheißung einlösen und erfüllen. Das macht uns froh. In aller Trübsal, in aller Not, in allem Leid. Oh, wenn ich über Gott, über sein Programm, über sein Wort, über seine Wege, über alles das nachdenke, was er getan hat, dann werde ich froh in meinem Herzen. Und mein Geist jubelt in Gott, meinem Heiland, der uns in Gnaden angesehen hat und die Augen gesalbt für sein Wort, für sein Tun, für seine Verheißungen in diesen Tagen. Der Gott Moses ist unser Gott. Der Gott der Apostel und Propheten ist unser Gott, denn es gibt ja nur einen. Und ihm wollen wir vertrauen und an der Hoffnung bis ans Ende festhalten. Und mit ihm den Gleichschritt haben, nicht vorweg eilen, nicht hinterher hinken, sondern mit ihm mitgehen in allem, was er tut. Und der Herr wird mit uns sein. Seid ihr gestärkt worden? Oh, sein Wort. Hat seine Kraft in sich. Es hat Leben in sich. Halleluja. Preis sei unserem Gott. Wie dankbar sind wir für diese Bibel, für dieses kostbare, teure und heilige Gotteswort. Es brauchte niemand in der Finsternis zu sein. Jeder könnte die Erleuchtung durch den Geist, aber immer durch dieses Wort. Es gibt keine Erleuchtung Gottes außerhalb dieses Wortes. Alles, was Gott tut, das tut er gemäß seinem Wort. Er ist der Gott seines Wortes. Und seine Propheten und Apostel haben es ausgesprochen. Es wurde niedergeschrieben als ein Zeugnis, um uns zu informieren über das, was er mit uns vorhat. Ihm sei Preis, Ruhm, Ehre und Anbetung von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns aufstehen und dem Herrn danken. Vielleicht singen wir den herrlichen Chorus: Du bist würdig. Vater, dein Wort ist an uns ergangen. Wir haben es nicht nur mit unseren Ohren gehört, sondern in unserem Herzen aufgenommen. Und wir glauben, dass wir zu denen gehören dürfen, die du dazu bestimmt hast, dein reines und heiliges Wort ohne jegliche Beimischung als göttliche Verheißung aufzunehmen, stille zu werden, Ruhe zu halten, abzuwarten, bis du durch deinen Geist dieses Wort lebendig machst. Treuer Herr, wie Maria nichts hinzufügen konnte, sie war stille in deiner Gegenwart, hörte das Wort der Verheißung, glaubte, und der Geist Gottes kam über sie, und es wurde etwas in ihr geboren, geschaffen. Ach, treuer Herr, mach uns zu solchen Menschen. O Gott, möge dein Verheißungswort für diese letzten Tage bis hin zu deiner Wiederkunft, möge jede Verheißung in unser Herz hineingelegt werden. Mögen wir im Glauben daran festhalten und im Vertrauen, dass du dich nicht verspätest. Herr, du wirst alles zur rechten Zeit tun. Oh, wie hätten wir es gewünscht, dass es schon längst geschehen wäre. Doch du bist von Ewigkeit zu Ewigkeit und wir sind mit zeitlichen Begriffen bedacht. Wie können wir dich und deinen ewigen Plan verstehen? Dennoch glauben wir, dass wir mit hineingefügt worden sind. Geliebter Herr, das ist nicht nur ein Eindruck, nicht nur ein frommer Wunsch, nicht ein Traum, das ist göttliche Realität. Halleluja! Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung sei dir, allmächtiger Gott. Du hast Großes getan in der Vergangenheit und tust Großes bis zum heutigen und am heutigen Tage. Jetzt in dieser Stunde sind wir unter deiner Gegenwart. Dein Heiliger Geist schaltet und waltet in unserer Mitte, dein Wort lebendig zu machen, Glauben zu wirken und es zu bestätigen. Dir sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Du hast uns im tiefsten Inneren ergriffen. In unserer Seele hast du uns erfasst. Wir danken dir dafür und wir preisen und rühmen deinen wunderbaren und herrlichen Namen. Geliebter Herr, sollten noch Brüder und Schwestern und Freunde in unserer Mitte und sonst wo im Lande und ja, den verschiedenen Ländern sein. Herr, so bitten wir um die Gnade und das Vorrecht, deine Worte und Verheißungen für diese Tage deinem Volke nahe bringen zu dürfen, in deinem wunderbaren und heiligen Namen. Herr, du hast uns gesegnet. Lass niemand außerhalb dieser Segnungen stehen. Möge niemand mit dem Verstande über dein Wort nachdenken, sondern glauben, von Herzen glauben, damit er den Zugang zu dir bekommt. Denn wer sich dir nahen will, muss glauben, dass du da bist, dass du gegenwärtig bist, dass du geredet hast. Halleluja! Und weil du mit uns geredet hast, deshalb dürfen auch wir mit dir reden. Herr,
Deine Worte sind Geist und sind Leben. Füge deinen Leib zusammen. Nimm du als das Haupt den ersten Platz ein. Sei du der Erste.